Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute. Vortrag 15, Professor Dr. Uta Meyer-Gräve, zum Thema Was Hänschen nicht lernt, Armut und Bildung in Deutschland.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute diesen letzten Vortrag zu halten, und ich muss mich für diesen Fauxpas entschuldigen. Wir standen wirklich so blöd im Stau und eigentlich hätte ich auch die Straßenbahn nehmen sollen. Ich freue mich auch deshalb besonders, heute in diesem Rahmen hier vortragen zu können, weil ich seit meiner Emeritierung meinen Wohnsitz nach Freiburg verlegt habe. Und ich hatte jetzt heute Morgen schon mal gedacht, na, wie viele Leute werden denn jetzt so kommen, und habe vielleicht so mit 20 gerechnet. Und ich finde, dass das einfach, was ich jetzt hier sehe, spricht sehr für diese Stadt. Und ich kann mich auf diese Weise vielleicht auch noch ein bisschen hier bekannt machen in der Bürgerschaft von Freiburg. Das Thema meines Vortrags, das habe ich mir ein Stück weit auch selber also schwerpunktmäßig ausgesucht, weil es meine berufliche Biografie, meine Forschungsarbeiten geprägt hat und ich jetzt auch quasi im sogenannten Ruhestand sehe, dass ich leider nicht so viel bewegt hat, wie ich das vor 20 Jahren aufgrund der vielen Forschungen, die es seither gegeben hat. Und ich nenne mal als Ausgangspunkt den PISA-Schock erhofft hatte. Wir haben gerade, jetzt geht es hier aber nicht weiter. Macht er nicht? Okay, auf den Laptop, okay. Also das geht jetzt hier gar nicht, dann machen wir so. Dass wir zunächst einmal feststellen müssen, ganz grundsätzlich, das wissen wir aus internationaler Forschung, aber auch inzwischen aus vielen Analysen, die in Deutschland selbst vorliegen, dass die erworbene Bildung eines Menschen ganz entscheidend ist für seine Lebenschancen. Und als ich in Gießen diesen Lehrstuhl angetreten habe, hatten wir seinerzeit eben auch immer so die Frage, auf welche Untersuchungsbefunde berufen wir uns. Und damals gab es zum Beispiel noch keine wirklich verlässlichen Befunde darüber, wie sich in Deutschland das erworbene Bildungsniveau auch auf die Lebensdauer auswirkt. Da haben wir immer auf Analysen aus Frankreich verwiesen, wo mit Langzeitstudien nachgewiesen war, dass ein angelernter Arbeiter in den Renault-Werken eine 8 Jahre kürzere Lebenserwartung hat wie ein Professor an der Sorbonne. Das war so der Durchschnittswert. Und dann wurde schon auch in Deutschland angefangen, solche Analysen auch vorzunehmen. Und wir sind heute etwa bei einem Unterschied von 7 Jahren. Also zwischen Menschen, die also keinen beruflichen Abschluss haben, und denen, die einfach eine akademische Ausbildung haben. Und das variiert dann nochmal geschlechtsspezifisch, aber mir geht es jetzt heute vor allen Dingen um diesen sozialen Zusammenhang, sozialökonomischen. Und was Sie in der netten Ankündigung ja schon festgehalten haben, dass wir eben sehen, dass Bildungsniveau, und das ist ja eigentlich verrückt, ja, dass man sagt, das Bildungsniveau der Herkunftsfamilie bestimmt in Deutschland den erreichten Abschluss im allgemeinbildenden Schulsystem. Und man könnte sagen, naja, das sind ja Befunde, das sind jetzt hier zum Beispiel welche, die auch durch das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung analysiert wurden. Das ist ja jetzt schon lange her, aber wenige Tage vor Weihnachten erschien die aktuelle Studie, die aktuelle PISA-Studie, also diese größte Schülerleistungsstudie erneut und aktualisiert. Und da konnte man eben beispielsweise auch feststellen, dass sich da wenig geändert hat. Zeitgleich gab es im Dezember auch eine Auswertung von Eurostat, also der statistischen Behörde in der Europäischen Union, die deutlich gemacht hat, dass es sich eben nicht abgeschwächt hat, sondern dass dieser Zusammenhang in den letzten Jahren, wie dort direkt auch der Ausdruck war, weiter zementiert worden ist. Also das heißt, die Vorstellung, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die einfach Aufstieg auch ermöglicht, die hat sich so nicht bewahrheitet. Die Schere geht weiter auseinander. Das ist einfach ein Faktum. Und vielleicht sage ich das noch an dieser Stelle. Und was wir eben auch noch mal sehr deutlich sehen, auch wenn das heute in meinem Vortrag nicht im Mittelpunkt steht, dass wir eine Veränderung haben, auch von der Bildungsdiskussion aus den 1970er Jahren. Damals stand ja sozusagen als Kunstfigur für Bildungsbenachteiligung das katholische Arbeitermädchen vom Land im Mittelpunkt. Und heute haben wir den Migrantensohn aus der Großstadt. Also hier hat sich eine ganz interessante Veränderung dahingehend ergeben, dass durch die Bildungsexpansion vor allen Dingen auch Mädchen davon profitiert haben, also jedenfalls was die Bildungsabschlüsse angeht. Jetzt könnte man noch mal viel darüber sprechen, wie es dann mit der Verwertung dieser Bildungsabschlüsse aussieht. Aber hier sehen wir, dass dieses Angebot zum Bildungsaufstieg oder also von Mädchen dass Mädchen davon sehr stark profitiert haben und wir durch Veränderungen in unserer Gesellschaft, dass wir mehr und mehr auch zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden sind, wir diese Veränderung haben hin eben zu dieser anderen Figur. Also diese seinerzeitige Bildungsdiskussion ab Mitte der 1960er Jahre hatte ja damals vor allen Dingen auch Ralf Dahrendorf, der hatte das so formuliert. Und wenn man jetzt solche Bildungsforscher, inzwischen ist er auch schon emeritiert, wie Klaus Klemm, nimmt, dann stammt dieses neue Bild von ihm. Als im Dezember die aktuelle PISA-Studie vorgestellt wurde, musste sich die Bundesbildungsministerin Frau Karliczek sagen lassen, dass eben die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Also es hat sich da nichts wirklich gut verändert, vor allen Dingen nicht in den unteren Bildungsgruppen. Also in den mittleren Bildungsgruppen kann man sagen, also da zum Beispiel beim Lesen gibt es nach wie vor leichte Fortschritte, aber in Mathematik, Naturwissenschaften gibt es Rückschritte. Und dass man vor allen Dingen sagen kann, dass das in den unterhalb des Gymnasiums angesiedelten Schulformen vor allen Dingen der Fall ist, mit der Einschränkung, wenn diese schlecht ausgestattet sind. Also es gibt durchaus sehr interessante Einzelbeispiele, wo durch eine intensive, auch oft durch bürgerschaftliches Engagement, eine gute Ausstattung von Schulen vor Ort so etwas auch verändert worden ist. Also ich nenne mal als Beispiel die Diskussion, die auch durch die Medien ging, um die Rütli-Schule, wo alle erst ganz entsetzt darüber waren, als die Schüler dort gefragt wurden, was sind eigentlich eure Perspektiven, was stellt ihr euch vor? Und da hat sie gesagt, naja, ich werde wieder Hartz IV. Und das kann jetzt nicht sein. Und das hat ja damals sehr viel ausgelöst und verändert. Was man eben aktuell dennoch bilanzieren muss, dass insgesamt, also wenn man die gesamte Landschaft sich anschaut, die Gruppe der Schüler, die eben nur auf dem untersten Bildungsniveau sind, was das Lesen und Schreiben angeht, also vom Kompetenzniveau her, dass die noch mal größer geworden ist. Und das Thema, das kann man auch, das kann man ja einmal aus dem Gesichtspunkt von sozialer Gerechtigkeit beleuchten, also gegenüber solchen Kindern, aber es ist auch gesellschaftlich, es ist auch volkswirtschaftlich in einer alternden Gesellschaft, die eigentlich in Zukunft jedes Kind braucht, ein sehr fahrlässiger Umgang, sage ich mal, mit den Humanressourcen als der wichtigsten Ressourcen, die wir auch als ein rohstoffarmes Land im internationalen Wettbewerb einbringen können. Und es zeigt sich zum Beispiel auch in vielen Studien, dass selbst in den sogenannten einfachen Dienstleistungsberufen, wie etwa in den Reinigungsberufen, es eine Tendenz gibt, dass auch dort ein Anstieg von Qualifikationsnotwendigkeiten erwächst und diese zum Beispiel haushaltsnahen Dienstleistungsberufe damit der Entwicklung in der Gesamtwirtschaft steigen. Also wir werden immer weniger Leute brauchen, die gar keinen Abschluss haben oder nur un- und angelernt sind, sondern eben zum Beispiel auch in den Reinigungsberufen, nehme ich mal als Beispiel, wo wir sehen, dass da eben zum Beispiel bestimmte Hygienevorschriften gekannt werden müssen, der Umgang mit Material und so weiter, und sich eben gezeigt hat, dass diese Auslagerung zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen dieser Reinigungsdienste wirklich schwerwiegende Folgen zum Teil hatte, weil damit eben auch bestimmte Viren sich verbreitet haben. Das will ich hier an der Stelle nicht weiter ausführen, nur mal als so ein Beispiel. Und diese PISA-Studie, die aktuelle, gibt also auch der Bundesrepublik Deutschland oder vor allen Dingen auch der Bundesrepublik Deutschland mit auf den Weg, dass ein dauerhafter Aufschwung oder sogar ein Vorankommen in die Spitzengruppe der internationalen Bildungsnation nicht möglich sein wird, wenn nicht unten ganz entschieden nachgebessert wird. Also wenn diese sogenannten bildungsfernen Familien und ihre Kinder nicht anders gefördert werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die PISA-Studien ja auch immer so sich bestimmte Schwerpunkte vornehmen. Und obwohl wir ja alle diesen Spruch kennen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, sind doch viele Inhalte im Rahmen von Schule sehr stark orientiert auf das spätere Erwerbsleben. Und wir aber sehen, dass es einfach auch ganz wichtig ist, gerade in dem Maße, wie Schulen ja Lebensorte sind, an denen Kinder und Jugendliche auch eine sehr lange Zeit in ihrer jungen Biografie und auch am Tag, ihrer Alltagszeit, dort lange verbringen. Und man dann sagen muss, ja, dann müssen wir eigentlich diesen Lebensort auch ganz anders ausgestalten und dort auch die Chance nutzen, in diesem Setting Schule Alltagskompetenzen zu vermitteln. Also wie gehe ich mit anderen Leuten um, wie löse ich Konflikte, wie bereite ich ein Mittagessen vor, zum Beispiel, wenn man nochmal die Gender-Dimension hier anspricht, dann sehen wir, dass viele Schulen sich nach wie vor, auch Ganztagsschulen, schwer damit tun, diese Vermittlung zum Beispiel von Ernährungs- und Gesundheitskompetenzen als Bestandteil ihres Bildungsauftrags anzusehen. Und das hat zum Beispiel in der Stadt, also in unserer Hauptstadt in Berlin, dazu geführt, was eigentlich unsäglich ist, wenn man sich das überlegt, dass zu Beginn des Jahres 2016 dort in einer Ganztagsgrundschule, der Spreewaldschule, also nach den Weihnachtsferien, die Kinder dort saßen und und 40 dieser Grundschulkinder vor leeren Tellern saßen, weil ihre Eltern, die größtenteils im staatlichen Transferbezug standen, diesen 1 Euro pro Tag nicht bezahlt hatten. Und dann hat man diesen Kinder einfach vorm leeren Teller sitzen lassen mit der Begründung, man wolle die Eltern erziehen, dass das eben so nicht geht und dass nur diejenigen ein Mittagessen bekommen können, wo die Eltern diesen Euro auch bezahlt haben. Und wenn man sich das mal überlegt, was so etwas auch im Sinne der Ausgrenzungserfahrung mit Kindern macht, also dann fragt man sich besorgt. Das war 2016. Inzwischen ist der Stadtstaat Berlin, hat auch etwas mit der politischen Konstellation dort zu tun, der Veränderten, ist dazu übergegangen, dass jetzt das Mittagessen dort kostenfrei ist. Aber jetzt gibt es schon wieder das große Thema, dass sie nicht richtig einkalkuliert haben, für die Leute, die dieses Essen vorbereiten, einen Mindestlohn von 12,50 Euro für nächstes Jahr zu zahlen. Sie haben nur 9 Euro eingeplant Und jetzt wird hier nun wieder gerangelt, wie man im Grunde genommen mit diesem Problem umgeht. Also ich benenne das einfach nur mal, um zu zeigen, wie vielschichtig das Ganze ist und dass es hier auch nicht nur um die Vermittlung von Kompetenzen im Rechnen und Lesen oder anderen Fächern geht, sondern dass auch das eine ganz wichtige Dimension ist. Das hatte ich ja jetzt schon gesagt und das kürze ich jetzt auch hier ein bisschen ab.
Ja? Sie müssen schon mehr ins Mikro sprechen.
Okay. Alles gut. Und ich möchte ausgehend von diesen Befunden jetzt noch mal so ein bisschen zurückgehen auf die Forschung, direkt die Armutsforschung, die uns sehr interessante Befunde zeigt. Und ich glaube, dass das einfach auch noch mal sehr wichtig ist, weil ich vermute auch, dass hier, so wie ich auch, sehr viele Menschen sitzen, die einfach eher zur Mittelschicht gehören. Und wir machen uns, glaube ich, oft nicht klar, wie anders der Alltag von Kindern ist aus Haushalten, wo es eben die eben in diesem Transferbezug stehen. Also das heißt, diese Kinder und auch diese Familien erleben einen ganz anderen Alltag als unsere Kinder und Enkel. Und meine Kollegin Andresen, die an der Goethe-Universität in Frankfurt auch sehr interessante Forschung, auch qualitative Forschung gemacht hat zu dem Armutsthema, hat das einmal so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, ein Leben in Armut erfordert eine überdurchschnittliche Kraftanstrengung von den Familien. Und ich will das einfach nur noch mal so hier erinnern und eben auch, was meine geschätzte Kollegin Gerda Holz, die erste Längsschnittstudie gemacht hat, also die hat Kinder vom Vorschulalter bis zur Einmündung in die Berufsausbildung und deren Biografien verfolgt und hat eben zeigen können, dass es eine Verstetigung von multiplen Armutslagen gibt und dass es eben sehr wenig an Bewegung nach oben gibt. Und sie kommt im Ergebnis ihrer Forschung zu dem Schluss, dass sie sagt, Umfang und Folgen von Armut in Kindheit und Jugend werden nach wie vor politisch unterschätzt. Und das wäre ja jetzt auch nochmal rückbezüglich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, zu diesen Befunden. Diese ganze Situation wird ein Stück weit auch dadurch verkompliziert oder auch schwer aufzulösen, als wir ja seit geraumer Zeit auch eine Veränderung auf dem Wohnungsmarkt haben, was ja hier in Freiburg auch ein Riesenthema ist. Und es gibt eine Studie vom Wissenschaftszentrum in Berlin, die einfach nochmal gezeigt hat, dass wir eine ganz starke Tendenz auch zur Wohnsegregation haben. Also das heißt, dass Menschen mit gleichen Einkommensverhältnissen oder ähnlichen und Bildungsvoraussetzungen auch in bestimmten Wohnvierteln sich konzentrieren und andere eben in anderen. Und was da eben interessant war, zu sehen, dass diese sozialräumliche Spaltung von Städten, insbesondere auch in Ostdeutschland, riesengroß ist. Und die Forscher kommen zu dem Schluss, das Niveau des Auseinanderfallens, wie wir das erleben, hat inzwischen das Niveau von amerikanischen Städten erreicht. Ja? Also es sind hohe Tendenzen zur Segregation. Und ich will das hier nochmal zeigen an dem sogenannten Segregationsindex. Also hier sehen wir im Mittelwert von 100 oder von 74 Städten, die in dieser Analyse einbezogen wurden, sieht man, dass es eine ganz starke Konzentration eben gibt. Das ist insbesondere ganz an der Spitze in ostdeutschen Städten der Fall, aber ich habe jetzt hier auch mal den Fall bei Freiburg rangemacht, weil das sicherlich auch für Sie interessant ist. Und das bedeutet, dieser Segregationsindex bedeutet, dass für Freiburg etwa 27% sozusagen umziehen müssten, Also es müsste ein Austausch stattfinden, 27% von Sozialhilfeempfängern müssten quasi in andere Stadtteile umgelegt werden, um so etwas wie eine soziale Mischung in den Stadtteilen wieder hinzukriegen. Und insofern, ich wohne jetzt im Rieselfeld, kann man nur sagen, es ist einfach gut, wenn die Stadtgesellschaft sich auch jetzt bei der Diskussion um Dietenbach dafür einsetzt, dass eben hier auch so etwas wie also dass Teile eben auch zum Beispiel für Pflegekräfte, für Menschen im Transferbezug, für Migrantinnen und ihre Familien, dass die auch dort eine Möglichkeit haben zu wohnen, weil das also nicht nur unter dem Aspekt, ja, wie sollen wir denn sonst unsere Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen aufrechterhalten, ein Thema ist, sondern auch mit Blick auf diese nachwachsende Generation. Es ist verrückt, dass wir in unserer Gesellschaft mehr und mehr eine Art Homogenisierung des Alltags von Familien haben, also auch durch diese wohnliche Situation. Es auf der anderen Seite aber einen großen Konsens darüber gibt, national und international in der Wirtschaft, dass alle sagen, ja, wir brauchen in dieser globalen, komplexen Welt eigentlich zunehmend divers zusammengesetzte Teams, ja, die im Grunde, also wo wir Leute haben mit unterschiedlichem Alter, unterschiedlichem Geschlecht, mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund, weil damit einfach auch sehr verschiedene Perspektiven in Arbeitsteams einmünden und zusammenarbeiten und das eigentlich die größte Kreativität entfaltet. Und wir haben eine starke Tendenz, gerade diese Sozialisationskontexte von Kindern und das Aufwachsen zu homogenisieren, um dann aber auf der anderen Seite im Erwachsenenalter von ihnen zu verlangen, sie sollen jetzt mit anderen Menschen aus anderen Milieus und Gruppen sehr gut und souverän und gerecht auch umgehen. Wobei wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass es ganz wichtig ist und dass solche Kompetenzen eigentlich erlebt und erfahren werden und erlernt werden in der Kindheit und Jugend. Also das kann ich hier auch nur anreißen. Hier ist nochmal die Situation, die vielleicht auch viel von der politischen Entwicklung in unserem Lande erklärt, wie sich Bildungsarmut auf der einen Seite konzentriert. Wir sehen, dass das insbesondere in Ostdeutschland der Fall ist. Wir haben dort ganze Regionen, wo insbesondere auch die gut ausgebildeten Frauen abgewandert sind in den Westen. Und wir dort ganze Regionen haben, mit einem ganz starken Überhang auch an schlecht ausgebildeten Männern mit schlechten Heiratschancen. Also ich kann das hier wirklich nur mal so andeuten. Und wir haben schon lange darauf hingewiesen, das birgt auch politischen Zündstoff. Und der Klaus Klemm, den ich schon erwähnt habe, ein wirklich profilierter Bildungsforscher, hat gesagt, also es stimmt zwar, dass insgesamt jetzt auch mehr den Hauptschulabschluss erwerben, aber insgesamt, das hat auch Ulrich Beck formuliert, ist der Fahrstuhl in der, also höher, das heißt, es gibt mehr Bildungsabschlüsse auch oberhalb des Hauptschulabschlusses, aber wir haben auf der anderen Seite eben auch doch einen Hauptschulabschluss, der heute sehr stark abgewertet ist, und er hat direkt formuliert, wir produzieren damit auch Kellerkinder. Ich will in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf verweisen, was das eigentlich bedeutet. Also ich war viele Jahre auch Vizepräsidentin der Deutschen Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft und habe auch ein großes Projekt mit begleitet, wo es um die Situation der gemeinnützigen Familienerholungsstätten in Deutschland geht. Und ich will das noch mal hier andeuten, obwohl Deutschland ist jetzt nicht mehr Reiseweltmeister, sondern nur noch Vize. China hat uns da abgelöst. Aber trotzdem ist Verreisen, Wegfahren, also für viele gehört einfach zum Alltag, zum Leben dazu. Und von den Familien, die in SGB-II-Leistungsbezug stecken, sagen fast 80%, das können wir uns nicht leisten, eine Woche mit der Familie in Urlaub zu fahren. Dazu muss man wissen, dass seit 2000 die Zahl der gemeinnützigen Familienerholungsstätten in Deutschland um die Hälfte zurückgegangen ist. Das sind einfach sehr schöne Einrichtungen gewesen zwischen der Nordsee und dem Bayerischen Wald, weil dort auch Maßstäbe angelegt wurden, eben die müssen rund um die Uhr genutzt sein, also diese betriebswirtschaftlichen Maßstäbe. Und das ist eben oftmals nicht so zu realisieren, weil es ja auch Zeiten gibt, wo die Kinder gar nicht verreisen können. Ja, also natürlich sind die immer in den Ferienzeiten ausgebucht, aber was macht man in den anderen Zeiten? Und ja, und das ist so etwas, wo wir gesagt haben, wir müssen das unbedingt stoppen und haben dann überlegt, wie kann man diese Familienerholungsstätten auch mit anderen Inhalten füllen, also indem man beispielsweise diese Einrichtungen auch dafür nutzt, dass zum Beispiel pflegende Angehörige dort auch so etwas wie eine Auszeit haben können, also um diese anderen Zeiten auch zu füllen und damit diesem Argument entgegenzustehen, dass diese Einrichtungen angeblich nicht rentabel sind. Und ich möchte dieses Beispiel oder diese Folie jetzt hier nochmal benutzen, um auch einen anderen Sachverhalt nochmal deutlich zu machen, auf den komme ich auch nochmal zurück. Es hat jetzt im Zusammenhang mit der Fridays for Future Bewegung eben auch gut gemeinte Initiativen von Lehrern und Lehrerinnen gegeben, dass diese Aktivistinnen doch auch mal in Schulen gehen sollten, wo die sich nicht so beteiligen und eben auch zum Beispiel an Hauptschulen. Und dann hat eine von diesen Aktivistinnen eben dort auch gesagt, ja, also das würden Sie jetzt diskutieren, das könnten die Schüler, also es waren eben die aus dieser ersten Gruppe, doch auch mal mit ihren Eltern besprechen, dass diese langen Fernreisen einfach besonders klimaschädlich sind. Also wo man auch sieht, dass die Alltagsrealität und die Wirklichkeiten dieser einen Gruppe von Kindern mit dem, was diese anderen erleben, überhaupt nichts zu tun hat und dass es da einfach keinen Link gibt. Also das wollte ich damit nochmal deutlich machen. Wir haben das unter anderem auch in der Universitätsstadt Gießen, wo ich ja lange gearbeitet habe, sehr kleinteilig untersucht und haben dort etwa zeigen können, dass in den Stadtteilen, die sind hier dunkelblau, das sind so die, wo wir auch den höchsten Anteil von Kindern mit oder ohne Hauptschulabschluss hatten. Und das waren auch genau die Stadtteile, wo wir etwa überproportional hohe Kariesquoten gefunden haben. Anhand der Schuleingangsuntersuchungen konnte man das dann kleinräumig auch noch mal zeigen, an welchen Grundschulen taucht das denn besonders auf. Und wir haben die Untersuchung einmal gemacht 1999 oder 2000, 2001 und dann noch mal einige Jahre später. Und in der Zwischenzeit hatten wir auch immer einen sehr engen Kontakt mit der Stadtverwaltung von Gießen, haben gesagt, ihr müsst da was verändern. Und es war eben dann so, dass beispielsweise aus dem Gesundheitsamt regelmäßig, also regelmäßig heißt alles halbe Jahr, eine von diesen auch sehr engagierten Zahnprophylaxe-Frauen dann in die Schulen gegangen ist und hat den Kindern zum Beispiel gezeigt, also was ist in so einem Tetrapack mit so einem hochgradig, also mit solchen süßen Fruchtsäften drin, und dann haben sie die Zuckerteile, also Zuckerstückchen daneben gelegt, wie viel in einem so einen Liter oder halben Liter sind, und haben dann gesagt, ja, aber das solltet ihr vermeiden und so weiter. Und die haben dann schon immer gesagt, Frau Meyer-Krewe, die Zahlen, die Sie da haben, die sind inzwischen, sind wir da viel besser, weil wir machen das. Und dann haben wir, war ich schon ganz geläutert, habe das immer dazu gesagt, und dann haben wir die Untersuchung aber nochmal, wie gesagt, einige Jahre später gemacht, und wir haben aber sehen können, dass in diesen Stadtteilen diese Quoten weiter angestiegen waren. Außer in einem Stadtteil, das war in Allendorf, das sehen Sie, das ist ein bisschen unglücklich jetzt von der Farbgebung, also da war die vorher zwar schon nicht so hoch, aber die ist gesunken von 30 auf 11. Und wir haben gesagt, was haben die denn dort anders gemacht? Und die Erklärung war ganz einfach. In den Kitas, die dann, also aus denen diese Kinder dann in diese Grundschule gingen, hatte dort, also weil ich habe dort in Gießen Ökotrophologen und Ökotrophologinnen ausgebildet, also Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerinnen, und die haben, eine hat dann so eine, die Aufsicht von den Kitas dort gekriegt, also in diesem Stadtteil, und die hat dort eingeführt, regelmäßig Zähne putzen. Ja, und das hat dann innerhalb von, das waren nur 3 Jahre, hat es dazu geführt, dass das zurückgegangen ist, was natürlich nochmal darauf verweist, wie wichtig es ist, bestimmte Handlungsroutinen in den Alltag von Kindern zu integrieren, statt solche Demonstrationsgeschichten zu machen. Also das kann man on top, wenn man gar nicht mehr weiß, was man mit seiner freien Zeit machen soll, im Gesundheitsamt, und die haben eigentlich wirklich andere Dinge zu tun, kann man sagen, macht so etwas, das ist viel hilfreicher und nachhaltiger als solche Demonstrationen. Gut. Interessant ist auch, dass andere internationale oder ja diese internationalen Vergleichsstudien wie die ILO-Studie also dann auch nochmal gezeigt hat, es ist nicht nur so, dass diese Kinder aus benachteiligten Herkunftszusammenhängen schlechtere Chancen haben, was ihre Rahmenbedingungen angeht zu Hause, sondern selbst bei gleich guter Leistung kriegen sie deutlich seltener eine Empfehlung zur weiterführenden Schule. Das ist verrückt. Aber das ist etwas, wo man eben auch sagen muss, hier ist es ganz wichtig, dass auch das Personal an Schulen ein hohes Maß an Selbstreflexion da erwerben muss im Umgang mit Kindern aus anderen Milieus. Und das ist in der Regel nicht gerade so Bestandteil, sage ich jetzt mal, von Ausbildungskurricula von unseren Lehramtsstudenten, die ich da in Gießen natürlich auch zuhauf geprüft habe. Das lasse ich jetzt auch mal weg. Worauf ich im Zusammenhang mit dem Thema Armut, Bildungsarmut, soziale Ungleichheit auch nochmal hinweisen will, weil das wird auch, finde ich, viel zu wenig diskutiert. Wir haben seit vielen Jahren eine sehr interessante Entwicklung, die es, also sagen wir mal, neben dieser Wohnsegregation und dem, was ich eingangs erwähnt habe, was dieses Problem der Reproduktion von sozialer Ungleichheit noch einmal verschärft. Und das ist, dass wir in unserer Gesellschaft seit den 1970er Jahren eine zunehmende Tendenz zur sozialen Homogenität in den Paarfindungsprozessen haben. Also ich mache das mal ganz anschaulich. Wir hatten in den 1970er Jahren vor allen Dingen Konstellationen in den Paarfindungen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Der Oberarzt heiratete die Krankenschwester, der Rechtsanwalt die Rechtsanwaltsgehilfin. Das war Eheheterogenität. Und das bedeutete natürlich auch, dass die gemeinsamen Kinder von solch einem Paar, was sich heterogen zusammengesetzt hat, da war natürlich diese Aufstiegsorientierung ganz klar drin. Und jetzt haben wir aber die Entwicklung, dass dieser Heirats- und Beziehungsmarkt zunehmend sozial homogen ist. Also das heißt, junge Frauen und Männer, die sich kennenlernen, begegnen sich von ihren Bildungsabschlüssen, von ihrem Bildungsgrad auf Augenhöhe. Nicht unbedingt von der Körpergröße, da gelten immer noch eher so klassische Vorstellungen, aber von ihrem Bildungsniveau. Und je länger die Verweildauer im Bildungssystem, umso ausgeprägter ist dieser Zusammenhang. Also das heißt, man lernt sich entweder in der Ausbildungsstätte kennen oder dann am Arbeitsplatz. Und das bedeutet aber auch, dass gerade auch durch diese Entwicklung sich soziale Verkehrskreise schließen. Und das hat ja nicht nur den Effekt, dass, sag ich mal, so wie die beiden hier sind, die nehmen ihr ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital jetzt zusammen und können ganz viel in ihre Berufsbiografie, in ihre beruflichen Karrieren investieren. Und wir wissen auch, dass in den Gruppen wir eine deutlich geringere Zahl von Kindern haben. Und auf der anderen Seite finden wir eben heute, sag ich mal, den Brummifahrer und die Altenpflegerin, die mit sehr schwierigen Bedingungen von den Einkommen, von den Arbeitszeiten und so weiter, von den Wohnbedingungen, dann eben mit ihren Kindern einen ganz anderen Alltag erleben. Und damit ist die Aufstiegsorientierung in solchen Konstellationen natürlich auch nicht so wie in den anderen. Ist das nicht interessant? Also ich finde das einen total spannenden Befund. Und da gibt es also auch direkt Zahlen, das können Sie sich dann nochmal im Einzelnen angucken. Das heißt aber, dass der Heirats- und Beziehungsmarkt sich zunehmend als eine Institution erweist, in der soziale Ungleichheit in Deutschland sich verstärkt und eben nicht abnimmt. Ja? Also das ist, finde ich, auch nochmal ganz interessant. Und es gibt einen Soziologen, Herrn Bloßfeld von der Universität in Bamberg, der hat das auch sehr intensiv untersucht, auch jetzt, nachdem dann durch die neuen Medien diese Parship-Konstellationen, man kann das also übers Netz, da kann man sich mit auf dem Heirats- und Beziehungsmarkt bewegen. Und er hat gesagt, naja, wenn das so ist, dann stellen wir nämlich außerdem fest, das muss ich jetzt noch dazu sagen, dass diese Paarfindungsprozesse so sind, wie sie sind, also sehr stark homogen. Dann gibt es aber eine Gruppe der sehr gut ausgebildeten Frauen, die große Schwierigkeiten haben, mit ihrer hohen Ausbildung jemanden zu finden. Und auf der anderen Seite haben wir schlecht ausgebildete Männer, die dann einfach auch frustriert sind und am Heiratsmarkt niemanden mehr finden. Und er hat gesagt, naja, dann müssten eben die gut ausgebildeten Akademikerinnen nicht so anspruchsvoll sein, sondern sollten sich doch mal in der sollten sich doch einfach noch mal in anderen Gruppen umgucken. Da gäbe es doch auch noch ganz nette Exemplare. Und da finde ich, hat das einfach hier ist das in einem Cartoon sehr gut zum Ausdruck gebracht worden, wie das dann eben, wie er sich das so vorgestellt hat, dass sie dann sich vielleicht zusammentun. Und hier haben wir zum Beispiel so einen Brummifahrer, der sagt, ich kann Klospülen reparieren, tropfende Wasserhähne in Ordnung bringen, Regale bauen, Rasen mähen und heiraten. Und hier haben sie zum Beispiel so drei, Akademikerinnen, die sagen, wir brauchen nichts. Ja? Und eigentlich kann man sagen, irgendwo ist das nachzuvollziehen. Und wir wissen auch aus der Scheidungsforschung, dass zu große Unterschiede dann auch schwierig sind. Also so einfach ist es nicht, da so ein anderes Matching einfach zu empfehlen. Also das will ich an der Stelle einfach hier auch nur noch mal erwähnen. Also das heißt, wir haben trotz der Bildungsexpansion durch dieses mehrgliedrige Schulsystem, die gegeneinander abgeschotteten Ausbildungsinstitutionen und diese Tendenz zu einem homogenisierten Heirats- und Beziehungsmarkt eine stärkere Ungleichheit und das trotz Bildungsexpansion. Okay. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? 5 Stunden. Ich hatte am Beispiel dieser Kariesquoten ja auch schon erwähnt, dass wir eben in der Forschung auch sehr stark sehen, Armutslagen sind multidimensional. Also es geht nicht nur um finanzielle Armut, sondern die korrespondiert eben auch mit gesundheitlichen Einschränkungen, mit schlechten Wohnbedingungen und so weiter. Und hier haben wir eben auch Untersuchungen, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, die einfach zeigen, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Sozialstatus und Lebenserwartung. Das heißt, je höher dieser Sozialstatus und die Bildung auch ist, umso länger ist die Lebenserwartung und umgekehrt. Und interessant ist eben auch, dass wir heute unterscheiden in der internationalen Forschung auch nochmal zwischen solchen Indikatoren wie gesunde Lebensjahre und den multimorbiden Lebensjahren. Und da möchte ich Ihnen auch noch einen interessanten Befund zeigen. Das hat mich auch sehr überrascht. Das hatte ich nicht angenommen. Hier sehen Sie die gesunden Lebensjahre im Alter von Frauen. Also da wird die Frage gestellt, wie viele gesunde Lebensjahre hat man noch, nachdem man das 65. Lebensjahr erreicht hat. Und das hat eine Kollegin von mir, also auch im internationalen Vergleich, analysiert, das erste Mal im Jahr 2000. Und da haben wir damals gesehen, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Also sie wollte im Grunde genommen wissen, ob unterschiedliche Wohlfahrtsregime, wie das eher sozialdemokratische in den skandinavischen Ländern und das bei uns, ob das Auswirkungen auf diese gesunden Lebensjahre hat. Und da konnte man sagen, eigentlich gab es da keinen Zusammenhang. Aber sie hat diese Untersuchung wiederholt und kann zeigen, dass in Deutschland bei den Frauen der Anteil der gesunden Lebensjahre zurückgegangen ist und der Anteil der Multimorbiden zugenommen hat, während in den skandinavischen Ländern das genau umgekehrt ist. Und diesen Zusammenhang findet man eben dann auch nochmals stärker, wenn man das nach sozialstrukturellen Milieus nochmal ausdifferenziert. Also die Skandinavier haben das wirklich hingekriegt. Dänemark, Schweden, man könnte auch Norwegen, Island noch hinzufügen, dass dort diese gesunden Lebensjahre deutlich größer sind. Also die liegen jetzt so beneidenswert bei 15 Lebensjahren. Und dann kommen eben auch die, wo es so bestimmte Einschränkungen gibt. Hat mich natürlich, wo ich auch selber in dem Alter bin, total interessiert. Im Übrigen ist die Entwicklung bei den Männern ähnlich. Also hier wirkt sich immer stärker aus, dass wir jetzt doch auch in Deutschland sehr stark dieses eher neoliberale Wirtschaftsmodell haben, also was ganz offensichtlich dazu führt, dass die Leute zwar durch Medizin, also länger am Leben gehalten werden können, aber die gesunden Lebensjahre nehmen ab. Das war mir hier nochmal wichtig zu zeigen. Und ich komme nochmal auf diese Polarisierung von Lebenschancen, weil ich das wirklich auch nochmal sehr, sehr wichtig finde. Das müssen alle, die in diesen Bereichen arbeiten, ernst nehmen. Das muss man auch zum Beispiel bei der Gestaltung der Familiencard in Freiburg nochmal durchdenken und wirklich auch gucken. Da sind ja jetzt viele Angebote auch drin und es ist auch richtig, die für alle zu streuen und anzubieten. Aber man muss aufpassen, wie erreicht man diejenigen eben auch anteilig gut, die nicht einfach so sagen, ach schön, da ist ein Angebot, schauen uns mal am Wochenende an, wie ein Buch gedruckt wird. Menschen, die keinen so Zugang zur Bildung haben, sind durch solche Angebote nicht so ohne weiteres zu interessieren. Da muss man wirklich sehr sensibel mit umgehen. Natürlich kann man auch Karten verlosen für Fußballspiele, das ist auf jeden Fall toll, aber mit Blick auf diese Bildungsprozesse, glaube ich, braucht es da einfach noch mehr. Was ich Ihnen jetzt eigentlich, wenn ich nur noch so wenig Zeit habe, ganz am Ende zeigen wollte, ist, dass sich das Ganze, also stärker in diese Bereiche zu investieren, dass sich das auch ökonomisch lohnt. Und dazu würde ich vielleicht erst nochmal auf diese Folie kurz Bezug nehmen. Also wir sprechen jetzt immer häufiger davon, wie wichtig es ist, Präventionsketten oder Präventionsnetzwerke aufzubauen. Und ich habe jetzt sehr viel auch über Schule gesprochen, aber es ist einfach ganz wichtig, sich klarzumachen, dass dass Bildung, bewusste erzieherische Bildung, aber auch informelle Bildungsprozesse viel, viel früher einsetzen. Und deswegen muss man eigentlich schon von der Schwangerschaftsbegleitung anfangen, gerade auch bei Eltern oder bei Müttern, die einfach in sehr schwierigen Lebensumständen sind, hier alles zu tun, um zu vermeiden, dass diese Kinder einfach einen schlechten Start ins Leben haben. Und wichtig ist, auch diese Übergänge immer gut zu begleiten und zu unterstützen. Das ist das, was wir in der Forschung derzeit diskutieren. Und ich will Ihnen ganz am Schluss aus einer Studie noch ein paar, wie ich finde, interessante Befunde zeigen, die eben auch zeigen, dass sich das sogar rechnet. Hier habe ich eine Folie zunächst mitgebracht, die ich aus einer Forschung, das sogenannte Preschool Program aus den Vereinigten Staaten, wo der US-Nobelpreisträger James Heckman ja seinen Nobelpreis für bekommen hat, also unter anderem, der nämlich untersucht hatte, wie sich die Bildungsverläufe von Kindern unterscheiden aus armen afroamerikanischen Elternhäusern, wo auf der einen Seite eine Gruppe sehr gut ausgestattete Unterstützung von Anfang an, also in der Vorschulzeit, erhalten hat, mit einer Vergleichsgruppe, wo man einfach darauf gesetzt hat, die Familie wird es schon richten. Ja? Und er konnte eben feststellen, nur ganz kurz, dass die Kiddies, die diese Vorschulprogramme durchlaufen haben, in sehr viel höherem Maße, also zu über 80%, einen guten Bildungsverlauf genommen haben, später wieder Familie gegründet haben, weniger also mit dem Gesetz in Konflikt kamen, höhere Einkommen erzielt haben als die anderen. Und er hat eben daraufhin gesagt, Leute, fangt ganz früh an. Er wurde von der Bertelsmann Stiftung, ich glaube 2011 war das, eingeflogen nach Leipzig auf die Buchmesse und hat das dann dort vorgetragen. Und sehr interessant war auch, dass er sehr, sehr, sehr selbstreflektiv in dem Sinne war, dass er gesagt hat, ich habe vorher, bevor ich mich mit diesen Studien beschäftigt habe, immer gemeint, das sei doch genetisch bedingt. Und durch diese Auseinandersetzung hätte er einfach erkannt, wie wichtig diese soziokulturelle Einflussnahme ist. Und hat eben gesagt, jeder investierte Dollar in diese ersten drei Lebensjahre bringt sozusagen eine Rendite von 8 Dollar im Lebensverlauf zurück. Und ich saß da am Rande der Leipziger Buchmesse und habe gedacht, sowas bräuchten wir jetzt auch für Deutschland. Und ein paar Wochen später kam ein Anruf von meinem Kollegen Fegert vom Universitätsklinikum in Ulm. Der hatte ein Projekt eingeworben, Guter Start ins Kinderleben, und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für diese Studie eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen, weil ich bin ja auch Haushaltsökonomin. Und dann habe ich ganz mutig gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, ohne zu wissen, wie schwierig die Datenlage da auch wirklich war. Es war aber insofern dann doch recht, also wir konnten es doch recht gut dann durchrechnen, weil eben auch die Arbeit mit der Erstellung von Lebensverlaufsszenarien heute akzeptiert ist. Also in Deutschland gibt es nicht solche wirklichen Längsschnittstudien über 40 Jahre für die Kindheitsforschung, oder gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und wir haben das dann eben auch, haben solche Szenarien erstellt und haben eben beispielsweise zwei Kindergartenszenarien erstellt und zwei Schulszenarien. Damit ist gemeint, wir haben uns einmal angeguckt, also wie wirkt sich aus, wenn in Hochrisikofamilien die Kinder und ihre Mütter von Anfang an, von Geburt an, gut begleitet werden, auch dann mit Familienhebamme, mit weiterer Unterstützung durch die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und so weiter. Und dann haben wir eben zwei Szenarien gebildet. Man sagt dann, erst wenn bestimmte Entwicklungsverzögerungen manifest werden oder öffentlich werden mit Eingang in die Kita. Und dann haben wir nochmal gesagt, und wie ist es, wenn die eben erst durch die Schuleingangsuntersuchung überhaupt mit ihren Verzögerungen wahrnehmbar werden. Und da können wir sehen, bei den Schulszenarien, dass das wahnsinnig, also man sieht einmal den großen Unterschied zwischen dem Zeitpunkt, wo Hilfen einsetzen, also wenn sie tatsächlich dann mit dem vierten Lebensjahr einsetzen, macht das aber pro Kind im Lebensverlauf gesehen fast 500.000 aus. Und wenn man dann noch 3 Jahre wartet oder 4, dann sind diese Folgekosten noch viel dramatischer. Und wie gesagt, hier geht es nicht um 10 Kinder, sondern das sind fallbezogene Beispiele, aber eben entlang des Lebensverlaufs. Da haben wir genau geguckt, welche Folgekosten, man kann das ja machen, man weiß, wie sind die Regelsätze und wie hoch ist das Wohngeld im Schnitt in bestimmten Lebensabschnitten, was bedeutet das, wenn kein Berufsabschluss erreicht wurde und eben diese dauerhafte Verbleib in Hartz-IV-Bezug zuzüglich Gesundheitskosten, zuzüglich Kosten durch Kriminelle, ja, also auch durch Konflikte mit der Justiz. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hatten ausgerechnet, in diesem Projekt selber waren es nur 7.000 Euro, was es für die Kinder gekostet hat. Und haben wir gesagt, na gut, diese 7.000 Euro sind ja nur für die ersten 3 Lebensjahre. Also dieses Projekt Guter Start ins Kinderleben war für 3 Jahre ausgelegt. Und dann haben wir gesagt, aber bei so schwierigen Bedingungen muss man davon ausgehen, dass da auch im Sinne der Begleitung von Übergängen, dass da auch in den darauffolgenden Jahren noch etwas an Unterstützung notwendig ist. Und wir sind dann darauf gekommen, dass es ungefähr das 5-fache dieser Kosten in diesem Projekt für diese 3 ersten Lebensjahre war. Und wenn man das, also jetzt auch eingedenk dieser höheren Kosten für frühe Hilfen, die also praktisch das 5-fache der Kosten in diesem Projekt ausgemacht haben, haben wir eine Kosten-Nutzen-Relation, das Verhältnis von einem Euro zu 13 Euro bei dem Kita-Szenario und bei dem Schulszenario sogar von 1 zu 34. Und ich frage Sie, wo haben wir heute irgendwo solche Renditen? Also Ökonomen denken ja in Renditen. Und man fragt sich einfach besorgt, was machen wir denn da? Ja? Dazu kann man sagen, natürlich kommen dann sofort alle Argumente. Ja, aber wenn wir da jetzt investieren, wer sagt uns denn, dass die Kinder auch später bei uns bleiben und nicht woanders hingehen? Natürlich, also man muss da schon Anreize auch setzen, dass diejenigen, die das investieren, davon auch wieder etwas haben. Wenn man sich aber insgesamt in der Gesellschaft darüber klar wäre, was das für positive Effekte hat, ja, also was es eben den Unterschied ausmacht, wenn wir die Kinder so weit kriegen, dass sie eben später als Pflegekraft, als Ingenieur oder was weiß ich arbeiten können oder als Lehrerin im Vergleich zu diesen unsäglichen Hartz-IV-Verläufen, die ja nicht nur für die Leute also wirklich keine beglückenden Erfahrungen sind, sondern für die Gesellschaft eben insgesamt in hohem Maße fatal. Es ist ein finde ich, sehr schlechter Umgang auch mit unseren Steuergeldern. Und es wird oft gesagt, ja, das seien ja, also wenn man zum Beispiel den Begriff der Milchmädchenrechnung hört, da könnte ich nochmal an die Decke gehen, weil die konnten eigentlich mit Geld sehr gut umgehen. Ja? Ich frage mich heute, wer hier eigentlich mit Geld nicht so gut umgeht. Und da können Sie ganz bestimmt auch etwas sagen. Interessant ist aber auch, das muss ich noch mal erwähnen zu diesem James Heckman. Der hat eben in seiner Überzeugung für die Bedeutung der frühen Bildung gesagt, naja, das andere, was sie dann später ist, anfänglich hat er das gesagt, das könnte man dann vergessen. Also investieren Sie in den Anfang, das später rentiert sich nicht mehr. Und er hat sich da aber später, ist ja doch auch ein intelligenter Mensch, er hat sich dann aber doch auch korrigiert und hat gesagt, nein, es lohnt sich natürlich auch, wenn man es zu, also auch in der Adoleszenz noch macht, die ja im Übrigen auch eine sehr sensible Lebensphase ist. Also auch da lohnen sich Motivationsprogramme, um solche Kinder einfach auf einen guten Weg zu bringen. Und das wirkt sich eben auch auf die Gesundheitsförderung aus oder ähnliche Tendenzen. Und in dem Sinne, damit schließe ich ab, will ich dieses hier nur zeigen, wir können es uns nicht leisten, nicht zu investieren. Ganz herzlichen Dank.